Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, in dem wir uns mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigen wollen. Ich bin heute zu Gast im Landtag von Sachsen-Anhalt beim SPD-Landtagsabgeordneten und Stadtrat Dr. Falko Grube. Hallo Falko, schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo Laura, ich freue mich auch.
Ich habe dir im Vorfeld erzählt, der Podcast, der entsteht gerade im Rahmen eines interdisziplinären Seminars zur Ökonomie und nachhaltigen Entwicklung an der Otto-von-Guericke-Universität. Und die dürfte dir ja auch noch bekannt sein, oder?
Ja, so ein bisschen. Nee, Spaß beiseite. Ich habe da meinen Abschluss gemacht. Das ist jetzt schon das eine oder andere Jahr her. Also 2003 bin ich fertig geworden. Ich habe auch ein MA als akademischen Titel. Der heißt aber noch Magister Artium. Also ist jetzt schon eher ein historisches Relikt. Und habe dann hinterher auch noch berufsbegleitend promoviert. Ist also meine Alma Mater, kenne ich also ganz gut.
Und du hast ja, soweit ich richtig informiert bin, Politikwissenschaft studiert.
Ne? Genau.
Unter anderem.
Genau. Also ich habe mal angefangen, Hauptfach Politikwissenschaft und dann als Nebenfächer Geschichte und Volkswirtschaftslehre.
Wir haben auch ein paar Politikwissenschaftler dabei, also ist auch eine ganz bunt gemischte Truppe. Und die ZuhörerInnen haben sich im Vorfeld schon ein bisschen mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Das werden wir jetzt auch für die nächsten ca. 15 Minuten. Mhm. Und wir erhoffen uns ein bisschen eine politische Perspektive auf BNE. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal damit anfangen, dich zu fragen, was verstehst du als Politiker, aber vielleicht auch als Privatperson unter BNE?
Ich verstehe darunter dieses, also ich will mal anders anfangen. Ich habe jetzt also keine Begriffsdefinition, die man mitschreiben könnte. Mhm. Wir leben ja in einer Zeit, wo das Thema, wie bewältige ich den Klimawandel, die Folgen des Klimawandels, vielleicht kriege ich mal auch ein bisschen eingehegt, als große Überschrift, als großes Topic der Zeit haben. Und die Frage, wie man ihn bewältigt, haben wir verschiedene Bereiche, klassisch Energiewende, Verkehrswende, Wohnwende zum Beispiel. So. Und die übergeordnete Frage, die wir uns ja alle stellen müssen, sowohl politisch, die da handeln, als auch wir privat als Bürgerinnen und Bürger, ist ja, wie kriege ich möglichst den CO2-Abdruck, den jeder von uns verursacht, reduziert. Und da braucht es, was das Thema Bildung betrifft, glaube ich, ganz viele Bereiche. Einmal die Kleinen in der Kita, dass man Sachen nicht wegwirft, dass man auf isst, dass man, wie man mit Lebensmitteln umgeht, welche Lebensmittel man vielleicht auch nimmt und wie man sich so im Alltag verhält. Das wächst natürlich dann hoch über die Schule und auch über die Berufsausbildung und geht dann nachher, das fängt mit Sicherheit in den höheren Klassen in der Schule an, in der Berufsausbildung an, aber auch an den Universitäten bis dahin. Wie kriege ich das technisch hin? Wie bekommt man das gesellschaftlich hin? Was stecken auch für ökonomische Modelle dahinter, um das Ganze zu bewältigen? Das ist also eine ganz komplexe systemische Frage, wie ich diesen Klimawandel bewältige. Und so steht es, glaube ich, auch im Nationalen Aktionsplan drin. Jetzt habe ich doch Menschen allen Alters, aller Altersgruppen in die Lage zu versetzen und die Fähigkeiten tatsächlich zu vermitteln, das auch nachher umzusetzen.
Jetzt nochmal die Frage, steht BNE denn im Landtag auch auf der Agenda? Oder würdest du sagen, es geht eher ein bisschen auch pandemiebedingt unter?
Also wenn man es jetzt für die Wertigkeit vom Themen, von den, also der Themen mal bewerten will, von der Wertigkeit, anhand der Wertigkeit der Themen mal bewerten will, dann geht es im Moment tatsächlich ein bisschen unter. Das ist jetzt aber beim Thema nachhaltige Entwicklung, ist jetzt kein Einzelthema, dadurch, dass Corona alles gerade ziemlich dominiert. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, so als eingeführter Topic, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein BNE-Thema, so ist es tatsächlich nicht. Aber viele von den Sachen, die ich eben aufgezählt habe, werden ja im Landtag behandelt, bearbeitet, als Teilfrage oder auch als Kleinstprojekte. Und da sind die Themen, die das Ganze beinhaltet, natürlich immer mal wieder ein Thema und auch sehr regelmäßig in diesen Fragen.
Also BNE eher implizit auf der Agenda, aber schon vertreten.
Ja.
Okay. Ich würde den Blick gerne noch mal ein bisschen spezifischer auf Magdeburg richten. Magdeburg hatte sich ja, wie du sicher weißt, als Kulturhauptstadt Europas beworben. Ist leider nichts geworden. Chemnitz hat gewonnen, aber ich fand, wir haben uns als gute Verlierer gezeigt und wir wollen ja auch an den entwickelten Konzepten festhalten. Ist dir da noch irgendwie was in Erinnerung an Konzepten oder Projekten, die vielleicht mit BNE zu tun hatten oder warst du gar nicht so nah am Projekt dran?
War ich tatsächlich nicht, weil der Grundgedanke dieser Kulturhauptstadtbewerbung gewesen ist, die Politik möglichst rauszuhalten. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen exklusiv und nicht so sonderlich so nett und als Kompliment für politische Entscheidungsträger. War so aber gar nicht gemeint. Also der Stadtrat hat in der Regel sehr geschlossen hinter dieser Kulturhauptstadtbewerbung gestanden. Wir haben das grundsätzlich auch verfolgt. Aber der Grundgedanke ist, dass Kultur ja Städte verändern soll, so im allgemeinsten Sinne. Und dann ist es natürlich so ein Top-Down-Verfahren, also der Stadtrat beschließt Dinge und dann wäre eine Kulturhauptstadt, ist dann einfach nicht das richtige Verfahren. Und deswegen ist auch diese Kulturhauptstadtbewerbung mit ganz vielen auch zivilgesellschaftlichen Akteuren entstanden. Und der Stadtrat hat das eher von außen ein bisschen mitbegleitet. So, und im Stadtrat bin ich Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr, nicht im Kulturausschuss. Und deswegen war ich jetzt nicht im richtigen Fachausschuss, um das tatsächlich sehr viel näher zu begleiten als jetzt alle anderen, die auch Zeitung gelesen haben. Man hat sicherlich in Fraktionssitzungen im Stadtrat auch mal ein paar mehr Infos bekommen, das ist so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das total eng begleitet habe. Ich weiß, dass es ein Projekt gab, Urban Greening oder sowas nannte sich das. Es gab also viel, oder es gibt ja in Magdeburg auch die Debatte und die Diskussion, wie komme ich zur lebenswerten Innenstadt, wie muss sich auch Stadtentwicklung fortentwickeln und wie gestaltet man Stadtentwicklung so, dass wir hier auch bei noch wärmer werdenden Sommern nicht völlig überhitzen. Also für alle die jetzt nicht das Glück haben, ein Haus mit Garten zu haben, sondern vielleicht nicht mal einen Balkon haben, in einer hochverdichteten Stadt wohnen, die sich ja sehr aufheizt. Man merkt das, wenn man abends hier durch die Straßen geht, nach einem sehr heißen Sommertag, dass die Wände immer noch abstrahlen. Und das macht natürlich auch was mit so einem Innenstadtklima. Das ist, soweit ich das mitbekommen habe, eben auch Teil der Kulturhauptstadtbewerbung gewesen, aber ich glaube nicht der zentralste.
Da kann ich aber auch nochmal dran anknüpfen, weil mir tatsächlich auch noch eine Ausstellung im Gedächtnis ist, die hieß Vision für eine nachhaltige Kulturhauptstadt. Da hatten Masterstudierende von unserer Universität so die Finger im Spiel und da sollten eben aus Teilziehen der EU so Projektideen abgeleitet werden und eine Idee war eben, dass man den Universitätscampus in einen verkehrsfreien Raum umwandelt und die Idee fand ich ganz schön, ja.
Also den ganzen Campus?
Na, zumindest den Hauptcampus würde ich jetzt behaupten.
Ja, aber ich meine den ganzen Hauptcampus. Also man darf dann, also verkehrsfrei heißt autofrei, ne? Verkehrsfrei ist ja schwierig, also Fußverkehr ist immer und Radverkehr ja auch. Ja. Also da kommt jetzt der Verkehrspolitiker wieder durch, ja.
Man merkt es, ja. Ja, genau, also einfach so, ja, möglichst verkehrsfreier Raum, können wir uns vielleicht darauf einigen.
Das na, die spannende Frage ist halt, was man, also das ist ja eine Kernfrage, die man für Stadtquartiere und der Unicampus, der Hauptcampus ist ja so groß, dass er ja im Prinzip auch, dass man ihn auch als eigenes Quartier begreifen kann, passt glaube ich auch in Abgrenzung zu den umliegenden Wohngebieten ganz gut. Ja. Die Frage, wie man da eine möglichst große Lebensqualität und Aufenthaltsqualität herstellt, das ist eine, die wir überall haben. Nun ist aber der Campus, da er weniger mit Wohnen zu tun hat, sondern da Leute hinkommen, um Sachen zu machen, in dem Fall studieren oder auch arbeiten.
Aber wir wollen die Baracke an der Stelle auch nicht vergessen, ja?
Ja, na gut, aber also, wenn ich mich dunkel an meine Barackenabende erinnere, war das eh immer eine blöde Idee, im Auto hinzufahren, weil man musste auch wieder wegkommen.
Das ist so, wahr, ja.
Also
stimmt.
Das verbietet sich ja quasi.
Ja, richtig.
Na, die Frage ist halt, wenn man gar nicht mehr auf dem Campus, auf den Campus fahren darf, demzufolge auch nicht mehr auf dem Campus parken darf, wenn ich da bin, ist da regelmäßig alles voll mit Autos.
Ja, ja, ja.
Dann ist die Frage, wo stellen die Leute ihre Autos dann hin?
So, aber ich bin mir sicher, dass es dafür ganz innovative Ideen gab. Ich habe es aber nicht mehr so genau auf dem Schirm. Also für die Studierenden, die vielleicht zuhören und dabei involviert waren, die denken sich jetzt vielleicht, sind die gar nicht so genau gelesen. Ne? Das stimmt in dem Fall auch. Von daher.
Aber das ist halt deshalb eine spannende Frage, weil wir, deswegen sage ich, das ist so ein eigenes auch abgegrenzt ist jetzt nicht von abgeschottetes, aber in sich geschlossenes Stadtgebiet, kann man ja sagen, oder Stadtquartier. Wir hatten eine ganze Weile das Thema am Rande des Nordparks, macht man da kostenpflichtiges Parken oder nicht, weil eben viele, die sich keinen studierenden Parkausweis besorgt haben oder ne, die haben dann halt da in den Seitenstraßen geparkt, was dann wieder für die Leute, die da wohnen, nicht so richtig cool ist, weil die nicht wissen, wo sie ihre Autos unterstellen. Und deswegen ist die spannende Frage, deswegen würde ich das dann auch gerne mal lesen, was jetzt die Alternative ist. Klar kann man drauf setzen, weil die Uni ist verkehrstechnisch gut angebunden, das ist überhaupt keine Frage. Man kann, wenn man ÖPNV nutzt, da super hinkommen, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber man musste also nicht immer mit dem Auto vor die Tür fahren. Aber es gibt halt doch einige Leute, die es eben nicht mit dem ÖPNV hinkriegen und die es auch danach nicht hinkriegen würden. Und da muss es trotzdem halt als Gesamtkonzept trotzdem funktionieren.
Ja.
Deswegen wäre das für mich tatsächlich eine spannende Frage.
Da bin ich absolut bei dir. Ich werde das nochmal recherchieren und
Ja,
dann
ja.
weiterleiten. Dann wäre noch die Frage, wenn wir jetzt solche Projekte oder Konzepte, Ideen haben, welche Wege gibt es da von Seiten der Politik zu unterstützen?
Naja, also gibt im Prinzip zwei Sachen. Man kann das ideell quasi unterstützen. Also man kann irgendwie mit hingehen, kann dafür werben, beziehungsweise auch sagen, alles klar, ihr seid für uns Gesprächspartner und das, was ihr so an Ergebnissen habt, das fließt auch in politische Entscheidungen ein. Wäre so klassisches Lobbying, ja, ist so ein bisschen ein verbranntes Wort, ist aber gibt ja auch positives Lobbying, würde ich jetzt mal sagen. Ja, oder also ich finde, Lobbying ist nicht per se was Negatives. Die Frage ist immer, wie transparent ist das und wie transparent macht man, mit wem man so redet. Aber ansonsten ist ja auch alles, was so zum Beispiel Gewerkschaftsarbeit oder Umweltverbände, ist ja auch Lobbying so. Aber in dem Fall, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, wenn es irgendwie Geld kostet, gibt es natürlich immer mal die Möglichkeit, auch das zu unterstützen. Ich könnte jetzt aber, wenn du mir spontan Projekten jetzt nicht sagen, das Förderprogramm könnte an der Stelle hinhauen.
Okay, nee, das erwarte ich jetzt an der Stelle nicht. Aber tatsächlich würde ich mal auf regionaler Ebene noch ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar gibt es da ein cooles Projekt, an dem wir uns die praktische Umsetzung von BNE mal anschauen wollten. Und das ist der interkulturelle Garten. Da waren wir vor Ort und ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt auch mal rein.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir befinden uns hier heute im interkulturellen Garten im wunderschönen Magdeburg-Neustadt und haben den Sebi zu Gast, der uns heute ein bisschen was über das Projekt hier berichtet. Wann wurdet ihr gegründet oder beziehungsweise wann wurde das ganze Projekt hier ins Leben gerufen?
Also angefangen hat das 2010, so mit den ersten Ideen dafür. 2011 ging es dann hier los. 2010, 2011 gab es in Magdeburg noch keine interkulturellen Gärten, keine Gemeinschaftsgärten. Es war auch so eine Zeit, in der zumindest in Magdeburg die Idee eben von dem Transition Town Movement, was damals irgendwie relativ neu als Idee aufkam, noch gar, also war hier einfach nicht verbreitet und damit auch die Idee davon, Gemeinschaftsgärten eben zu machen. In Deutschland gab es das natürlich schon, also in anderen Städten gab es das natürlich schon. Und es gab eine Frau, die Katharina Becker hieß die hatte maßgeblich die Idee, das zu verbinden, eben die Idee von ökologischen Gärtnern mit Integration und hat dadurch diese Idee des interkulturellen Gartens für Magdeburg ins Leben gerufen und ist zu uns gekommen und hat dann eben angefangen zu suchen, wo wir das gründen können. Hat dann erstmal Projektthemen und so weiter gebildet, relativ viel Öffentlichkeitsarbeit dafür gemacht. Also im Laufe der Jahre hat sich das auf jeden Fall entwickelt und auch gewandelt, weil am Anfang diese Idee von interkultureller Garten sehr stark präsent war und auch das Projektteam, was es damals gab, stark versucht hat, Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen, einzubinden. Und sich das auch als auf der anderen Seite aber als sehr schwierig gestaltet hat. Also es haben am Anfang waren hier einfach ehrlicherweise wenig Leute, die irgendwie einen anderen kulturellen Background haben. Und im Laufe der Jahre hat sich das mehr, sage ich mal, auf den Stadtteil oder die umliegenden Stadtteile zurückgezogen von den Leuten, die den Garten genutzt haben. Und es wurde auch quasi intercultureller. Weil im Laufe der Zeit, also weil wir konstant schon versucht haben, Werbung mehrsprachig zu machen oder explizit Leute auch anzusprechen. Und dann, als die ersten Leute aus verschiedenen Kulturen hier waren, dann auch aus ihren eigenen Communities, sag ich mal, Leute auch teilweise mit nachgezogen haben. Also Mund-zu-Mund-Propaganda. Was halt doch besser funktioniert, als irgendwo nur Flyer-Werbung zu machen.
Neben Migrantinnen und Migranten, habt ihr da bestimmtes Zielpublikum, was ihr unbedingt hier haben wollt? Oder ist sozusagen die Gemeinschaft hier für jeden offen, der gerne mitmachen möchte?
Grundsätzlich sind wir für jeden offen. Das ist eigentlich unser Grundparadigma. Also es ist wichtig, dass das Projekt niedrigschwellig ist und niedrigschwellig bleibt. Das war schon von Anfang an dadurch, dass die Leute, die angefangen haben, nicht Vereinsmitglieder werden mussten. Dadurch, dass es eine freiwillige Jahrespacht von 10 € gab, die hauptsächlich zur Deckung von Wasser und Strom ist. Inzwischen haben wir zwar einen eigenen Verein und die Leute sollten Vereinsmitglieder werden, was auch also versicherungstechnische Gründe hat. Und die Jahrespacht ist jetzt bei 20 Euro im Jahr, was aber immer noch okay ist und von der man sich auch befreien kann. Also das sind so, sag ich mal, Dinge, von denen wir uns eigentlich auch nicht lösen wollen, dass wir da in irgendeiner Form teurer werden oder elitärer werden oder ausgrenzender werden. Die meisten Leute können sich das eigentlich auch noch leisten. Und die 20 Euro sind auch pro Beet. Manche Beete werden auch wieder von mehreren Leuten genutzt. Das ist so die Absprache dazu. Es hat sich insofern über die Jahre gewandelt, dass weniger junge Menschen, Studis und so weiter hier waren, sondern eben mehr Leute aus dem Stadtteil und es auch diverser wurde hinsichtlich der Altersstruktur und auch diverser hinsichtlich der verschiedenen sozialen Hintergründe, aus denen die Menschen kommen. Und das ist schon was, was das Projekt bezweckt hat oder bezweckt immer.
Ja, vielleicht, was ist das jüngste Mitglied hier im Garten und das älteste vielleicht, um so einen jetzt Rahmen zu geben?
Wenn ihr das ich jetzt glaube, ist der jüngste 15, also der aktiv quasi Gärtner und ein eigenes Beet hat. Und die älteste knapp über 70, weiß
nicht. Okay, also quasi in jeder Generation, in jeder Altersstufe jemand dabei. Okay, genau, dann wäre noch die Frage, um jetzt die Brücke ein bisschen zur Universität zu schlagen und zu unserem Studi-Background und als angehende Lehrkraft, zielt ihr auf den Aspekt Bildung ab? Also habt ihr irgendwie Angebote, Veranstaltungen für Schulklassen, für Schulen oder vielleicht auch für Jugendeinrichtungen außerhalb der Schule? Genau, vielleicht erzählst du dazu einfach mal ein bisschen was.
Also was wir zum einen jährlich haben, sind ein oder zwei Feste. So ein bisschen Nachbarschaftsfeste, das sind kleine Sachen, wo es dann ein bisschen Programm einfach gibt. Was wir meistens haben, sind Workshops zu verschiedenen ökologischen Themen, sowas wie zu Permakultur, zu Baumschnitt hatten wir jetzt einen Workshop, Kompost, klassische Gartendinge, die aber oft auch so einen Klimaschutz, also Verbindung mit Klimaschutz, Verbindung mit Ökologie haben und auch das Thema eben das Grün zurück in die Stadt holen, auch das Thema zu haben, wo kommt das Essen her, oder auch, dass Städte eben versorgt werden müssen mit Essen, wo das produziert wird und produziert werden kann. Also es ist klar, dass das nicht alles jetzt hier irgendwie aus dem Garten kommen kann, aber es ist ein Ort, der das sichtbar machen kann. Das ist eher so ein Werbeinstrument, um das Thema quasi anzugreifen. Und was wir auch als größeres Projekt über ein paar Jahre hatten, war ein Schulgarten von dem Hort von der Grundschule hier. Da wir aber ein rein ehrenamtliches Projekt sind, war auch bei diesem Grundschulprojekt, da hatten wir eine, die das ehrenamtlich gemacht hat. Die konnte aber irgendwann einfach das zeitlich nicht mehr stemmen, weil es halt bedeutet, jede Woche da zu sein, jede Woche sich da was auszudenken, jede Woche da mitzumachen. Da haben noch andere Leute aus dem Garten mitgemacht, aber ja, so Kleinprojekte, sag ich mal, stehen und fallen dann doch aber oft mit einzelnen Personen. Und solange wir keine fest bezahlten Kräfte haben, ist das, glaube ich, schwierig, das auf verlässliche, längerfristige Beine zu stellen.
Wie seid ihr als Projekt quasi politisch verankert, vielleicht in der Stadt, im Land? Wer sind sozusagen die Mittelgeber oder wie werdet ihr gefördert? Und wo treten vielleicht auch Schwierigkeiten auf? Würdet ihr euch vielleicht auch Verbesserungspotenziale wünschen, um jetzt quasi die Brücke zu dem anderen Teil von unserem Podcast zur Politik zu schlagen?
Also wir kriegen, ich sag mal, einen Teil der Gelder kriegen wir quasi immateriell, insofern, dass wir das Gelände hier kostenlos kriegen. Beziehungsweise zahlen wir den Winterdienst als Deal. Das ist so das Sponsoring der Wobau. Ansonsten werden wir immer wieder unterstützt von Akteuren wie der Sparkasse oder SWM. Oder eben ganz konkret von, also wenn es halt Förderprojekte für bestimmte Ziele gibt. Das war es viel nationale Klimainitiative. Das war so ein Bundesforschungsprojekt zum Klimaschutz, wo wir viele Workshops mitgemacht hatten. Resonanzboden war ein Förderprogramm, was wir viel genutzt haben. Also das ist, sage ich mal, in der Förderlandschaft kommt so ein bisschen immer drauf an, was es gerade gibt und was wir gerade wollen. Also meistens findet man für die meisten Projekte irgendein Förderprogramm. Oder es gibt Förderprogramme, die suchen ganz dringend Projekte und oft passt das irgendwie auch übereinander. Von der politischen Verankerung. Wir sind parteipolitisch ungebunden auf jeden Fall. Eines der großen Mankos oder eines der Themen, die auf jeden Fall immer hinten runterfällt bei uns, ist die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing. Und das ist gleichzeitig auch ein bisschen eine Schwäche, weil wir dadurch weniger sichtbar sind, als wir vielleicht eigentlich sein könnten, wenn wir es mehr machen. Dadurch wissen, glaube ich, auch viele gar nicht, dass es den Garten so gibt oder in der Form gibt oder haben es schon wieder vergessen. Wir kriegen nicht viel Geld, wir brauchen nicht viel Geld, wir sind nicht großartig Thema im Stadtrat. Was sich, glaube ich, alle wünschen würden und was sicherlich irgendwann ein Konfliktthema wird, ist, dass hier Bauland ist und das Gelände sicherlich irgendwann gebaut werden soll. Das heißt, dass der Garten halt verschwinden wird oder soll auf jeden Fall. Vertraglich ist es auf jeden Fall auch so festgeschrieben und sehr klar, wenn es dafür natürlich eine andere Lösung gäbe, dass man irgendeine Möglichkeit findet, entweder den Garten so einzuplanen, konzeptionell, dass er hier bestehen bleibt oder fortzuentwickeln, dass er hier bestehen bleibt, wäre es gut. Grundsätzlich ist eine Neustation ein Thema und da könnte der Garten auf jeden Fall mit eingebunden werden, dass es viel mehr soziale Arbeit, SozialarbeiterInnen halt braucht für den Stadtteil in verschiedenen Themenbereichen. Auch quasi, die auch interkulturell ausgerichtet sind, von ihrem Sprachvermögen her, von vielleicht auch dem eigenen Background her. Und da wäre es auf jeden Fall, also es wäre super, den Gartner hier mit zu nutzen. Quasi irgendwie eine halbe, weiß nicht, Stelle hier mit zu verankern oder das hier mit zu machen. Das wäre eine Sache, was ich mir wünschen würde. Ich habe so meine Zweifel, ob das kommt.
So. Vielleicht bietet unser Podcast ja die Möglichkeit, dass das jemand anhört und dann auf die Idee kommt. Das wäre natürlich super, ja. Vielleicht als letzte Frage noch. Was ist quasi euer Verständnis von Nachhaltigkeit? Ihr seid ja schon eine sehr heterogene Gruppe, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
Also ohne jetzt komplett mein Verständnis von Nachhaltigkeit hier aufzurollen, aber was auch den Garten so mit diesem Verständnis Nachhaltigkeit verbindet, ist, dass es dass Nachhaltigkeit bedeutet, auf der einen, also was jetzt zum Beispiel im Bereich, also Nachhaltigkeit hat ja sehr viele Bereiche, in denen es wirksam ist. Was den Bereich von Lebensmitteln bedeutet, ist natürlich ein Garten oder eine eigene Gemüseproduktion vor Ort, eine saisonale Produktion, zumindest was zur Nachhaltigkeit beitragen kann. Das ist jetzt auch keine komplett neue Idee und das ist auch nichts, was wir jetzt erfunden haben. Aber was quasi der Garten hier mit dazu beitragen soll, ist das einfach wieder sichtbar zu machen, für Leute auch greifbar zu machen. Und das habe ich hier in den Jahren zumindest schon immer wieder erlebt, viel auch mit Kindern, dass so eine gewisse Lust daran, Gemüse dann wieder selber anzubauen oder auch Gemüse kennenzulernen oder auch die Verarbeitung von Gemüse, also wenn wir zum Beispiel Herbstfest haben und damit zum Beispiel manchmal selber Apfelsaft gepresst oder Kräutersalz hergestellt oder Dinge eingekocht oder sowas, also so Sachen zu machen, dass das teilweise auch Wissen ist, was manche Leute auch nicht mehr haben oder gar nicht mehr wissen, dass man das kann oder wie man das macht und so weiter und so fort. Ist auch kein Riesenhexenwerk und auch nichts Neues, kann aber zumindest zu so einem gewissen Verständnis dafür beitragen, dass es andere Mittel und Möglichkeiten gibt, außer nur die billigsten Produkte im Laden zu kaufen. Ein bisschen ist hier, sage ich mal, im Kontext des Gartens, schon auch der Punkt, dass die Leute einfach aus sehr verschiedenen sozialen Verhältnissen kommen, auch sehr verschieden viel Geld haben, teilweise auch sehr aus sehr prekären Verhältnissen auch kommen und sich halt auch nicht alle Leute Bioprodukte leisten können oder auch nicht alle, sage ich mal, ein universitär geprägtes, naja, was auch immer. Auch ich glaube, da ist die Welt auch sehr heterogen, Verständnis von Nachhaltigkeit haben. Es aber zumindest einen gewissen Diskurs hier darüber gibt, innerhalb der Gartengemeinschaft. Und das auch schon dazu beiträgt, dass Leute verschiedene Perspektiven kennenlernen. Ich glaube, dass einfach der Diskussionsraum, den der Garten eröffnet, zumindest für die Leute, die hier im Garten sind, primär schon mal dazu beiträgt, so eine gewisse Breitenwirkung für dieses Thema Nachhaltigkeit zu generieren, abseits von so einem wissenschaftlichen und auch etwas elitären Diskurs, der halt in Kreisen stattfindet, der die Hochschulabschlüsse etc. pp. Haben.
Gut, dann würde ich mich auf jeden Fall bedanken, dass du die Zeit genommen hast für uns, für deine ausführlichen Antworten. Das war sehr schön. Würde dir vielleicht noch das Schlusswort überlassen, wenn du vielleicht irgendwie nochmal Werbung machen willst, was ja angesprochen, dass das Marketing vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt hier. Ja, dann würde ich dir das Schlusswort überlassen. Vielleicht der ein oder andere, der sich unseren Podcast anhört, findet sich vielleicht ja hier irgendwann zukünftig nochmal wieder. Das wäre natürlich wünschenswert. Ja.
Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart und auch für euer Interesse. Wir suchen immer interessierte und engagierte Leute für große, für kleine Aufgaben. Sei es, um hier ein Beet zu übernehmen oder nur irgendwie bei Arbeitseinsätzen zu helfen oder auch nur, um irgendwie bestimmte Projekte durchzuführen oder diesen Ort irgendwie zu nutzen. Wie genau kann man absprechen? Und es gibt verschiedene Kontaktmöglichkeiten, entweder über die Homepage, die ist relativ einfach, ikuga.de, oder über die E-Mail info@ikuga.de.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort.
Okay, das war ein sehr spannender Input, wie ich finde. Falko, kanntest du das Projekt vielleicht vorher schon?
Also ich habe schon mal davon gehört, ich gebe aber zu, ich war noch nicht da. Aber werde ich mal nachholen. Klingt nach einem tollen Projekt. Also zu sagen, also Integration, dadurch gemeinsame Sachen anzupflanzen, ist ja auch irgendwie was Erdverbundenes zu sagen, hier, ich darf auch seit einer Weile selbst einen Garten bewirtschaften, zu sagen, man baut was an und sieht, wie das wächst, das ist ein schönes Gefühl. Und Das mit anderen zusammen zu teilen, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Ich befürchte, wir müssen zum Ende kommen.
Ja.
Wer jetzt allerdings noch nicht genug von Podcasts und vor allem auch von deinem Input, deiner Sicht auf die Dinge oder wichtige Themen bezogen auf den Raum Magdeburg hat, dem würde ich deinen Podcast, da kannst du nicht meckern, ans Herz legen. Natürlich auch auf Spotify, ne? Über alle möglichen Kanäle zu hören. Mein persönliches Highlight, habe ich dir versprochen, eröffne ich dir jetzt noch, war Lutz Trümper und seine Sichtweise auf den Tunnelbau, fand ich amüsant, muss ich sagen. Also alles, was da zum Tunnelbau gesagt wurde, als Cliffhanger jetzt hier mal. Ich möchte mich jetzt abschließend nochmal bei dir bedanken, dass wir hier sein durften, für deinen Input und vor allem dir viel Erfolg für die anstehende Landtagswahl wünschen.
Dankeschön.
Ich hoffe, wir gehen alle fleißig wählen.
Das hoffe ich auch.
Okay, mach's gut, Falko.
Ciao.